Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Es ist schon auch wichtig, da wirklich in Kontakt mit sich zu sein und zu spüren, um was geht's denn bei mir? Also das ist eben eine Voraussetzung, um diese achtsame Sprache nutzen zu können. Ich muss mit mir im Kontakt sein. Anders geht's gar nicht, weil sonst mache ich andere dafür verantwortlich für Dinge und das spiegelt sich eben in meinen Worten wieder, ne?
In dieser Folge geht es um die Macht der Worte. Denn wie wir mit Kindern sprechen, kann zu ihrem inneren Dialog werden. Wenn wir sie zurechtweisen, kann das die Stimme ihres inneren Kritikers werden. Die Dinge, die wir über unsere Kinder sagen, können zu ihren eigenen Glaubenssätzen werden. Deswegen spreche ich heute mit Lea Wedewart. Lea hat ein Buch geschrieben, das heißt Wörter, Zauber statt Sprachgewalt. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist dieser Blick auf mich selbst, dieses mich mit mir selbst zu verbinden, die Voraussetzung oder der erste Schritt, dass sich Veränderung in Familie einstellt. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis oder online, in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs ist ein echter Klassiker, also einer meiner Klassiker. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist diesmal ein Kompaktkurs. 6 Wochen intensive Begleitung durch mich. Ich weiß, wie das ist, mit einem Kind zusammenzuleben, das große Wut hat. Ich weiß, wie das ist, wenn ein Kind gefühlsstark ist. Und ich weiß auch, wie ich das begleiten kann. Und das zeige ich dir. Wir starten am 31. Mai. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge, Lea Wedewart. Lea ist Kindheitspädagogin, Dozentin und Buchautorin. Sie betreibt den Kita-Podcast, bildet Erzieherinnen aus und ist Mutter von 2 Kindern. Ihr aktuelles Buch heißt Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in der Kita, Krippe und Kindertagespflege. Das Buch richtet sich an Fachkräfte und ist auch für Eltern ein großer Schatz, denn es ist wirklich ein kleiner Band von gerade mal 100 Seiten, sehr praxisnah geschrieben, mit vielen Tipps und Tricks und Beispielen. Aber lassen wir sie doch selbst zu Wort kommen. Hallo Lea, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Du hast ein Buch geschrieben über die Macht der Sprache. Wieso ist es so wichtig, achtsam zu sprechen, vor allem mit Kindern?
Ja, das ist ganz wichtig, achtsam zu sprechen. Worte haben einfach unglaublich viel Macht. Und ja, es ist einfach so, dass das, was wir sagen, ich beschreibe das immer in so einem Kreislauf, also in dem Kreislauf der Worte. Und es ist eben einfach so, das, was wir sagen, das manifestiert sich bei den Kindern als Botschaft oder kommt als Botschaft an, eine bestimmte Botschaft. Und diese Botschaft, die bleibt dann im Kopf als Glaubenssätze. Mhm. Also wir sagen ja, wir sprechen ja immer so von diesen Glaubenssätzen und ich sehe das immer richtig wie einen Satz, der in meinem Kopf ist, nämlich der Satz, der zu mir gesagt wurde. Und ja, und das kann eben etwas sein, was mich stärkt. Aber es kann auch etwas sein, was mich eben schwächt und was eben mein Selbstbild sehr stark beeinflusst und mein Bild von der Welt. Also das sagt mir in meinem Kopf, was ich von mir selber halte. Also ob ich mich selber mag, ob ich mich selber wirksam finde, ob ich das Gefühl habe, ich habe einen Platz in der Welt, ob ich das Gefühl habe, die Welt meint es gut mit mir und ich kann auch einfach hier was bewirken. Und genauso kann es eben auch andersrum sein, ne? Dass ich das Gefühl habe, ich bin falsch, meine Bedürfnisse, das, was ich möchte, das, was ich brauche, das, was ich fühle, ist eigentlich falsch. Und ich verliere so ein bisschen den Zugang zu mir und zu dem, was mir wichtig ist. Und dieser Kreislauf geht dann eben weiter. Das habe ich dann wieder als Glaubenssatz im Kopf. Und dieser Glaubenssatz, der begleitet mich dann mein Leben lang, also unter Umständen, das kann sich auch ändern, je nachdem, wenn ich noch Partnerschaften habe, wo das sich nochmal wandelt, aber das begleitet mich in meinem Leben und das trage ich dann wiederum als Glaubenssätze in meinem Kopf, die ich dann wieder möglicherweise an meine Kinder weitergebe, in Form von Worten. Also das heißt, so geht das dann immer weiter, dieser Kreislauf der Worte. Und ja, wir können das dann eben nur unterbrechen, indem wir das reflektieren und achtsam sprechen und darauf achten, was für Worte habe ich denn im Kopf, was für Worte kommen aus meinem Mund und was für Botschaften sende ich eigentlich.
Hört sich ein bisschen an wie ein sprachlicher Virus, ne? Wenn das dann mal weitergetragen
wird. Ja, genau. So ungefähr, ja. Aber es kann ja auch in positiver Weise sein, ne? Also ich kann ja, also klar, wir sagen viel so unbewusst, was wirklich eben wie ein Virus sein kann, was wir dann weitertragen. Aber es kann eben auch etwas sein, was wir schon als stärkende Worte in unserem Kopf haben und das eben weitergeben, ne?
Welche Stärken deinen Glaubenssatz hast du mitbekommen und welchen eher hinderlichen?
Oh, spannende Frage. Da muss ich mal kurz nachdenken. Also ich habe mich schon immer so geliebt gefühlt, wie ich bin. Also wow. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, egal was ist, du bist angenommen. So. Also das spüre ich schon auch so. Mhm. Also die Welt ist gut. Mhm. Und manchmal höre ich dann von anderen Menschen, du bist aber naiv. Ja. Und dann, also es können eben nicht nur die Eltern sein, die dann einem Glaubenssätze mitgeben, sondern auch andere Menschen, also auch Pädagoginnen, Pädagogen, ne? Also deswegen bin ich ja auch in dem Bereich viel unterwegs. Oder andere Menschen, die dann zu mir sagen, du bist naiv. Das wäre dann in meinem Buch wäre das dann eine Bewertung, ne? Das ist ja eine Form der Sprachgewalt. Und das musste ich schon auch durchaus reflektieren, dass ich dann manchmal von mir selber dachte, ja, ich bin naiv und ich sehe die Welt eigentlich viel zu kunterbunt und zu nett oder wie auch immer. Und da sieht man auch, wie das dann so einen beeinflusst. Ja, und welche Glaubenssätze auf jeden Fall ich im Kopf habe, die bei mir so angekommen sind, die mir gesagt wurden, ist sowas wie Hass ist ein starkes Wort oder eher sowas wie Konflikte wollen wir hier nicht haben. Also eher sowas wie, das wäre ja dann bei mir ein Glaubenssatz von ne, Wut darf nicht sein, Konflikte dürfen nicht sein, also das war eher etwas, was ich nicht so gelernt habe oder was mir an Sätzen bei mir angekommen ist.
Hast du das auch gemerkt in deinem Leben, dass also sowohl das Stärkende dieses, sag ich mal, dieses, ich überlege gerade ein anderes Wort zu naiv, ich habe das auch mal gehört zu über eins unserer Kinder, das fand ich auch sehr verletzend. Es hat aber sowas wie der Hans im Märchen, ne? So ein bisschen, ne? Die positive Sicht auf die Welt, ne?
Ja, genau. Also das stärkt mich eben oft so. Ja. Genau, natürlich gibt's Momente, wo ich an mir zweifle und also zuhauf, ne? Also so, das kommen auch andere Glaubenssätze immer wieder dann durch. Sowas wie ich bin nicht gut genug oder sowas. Ja. Und dennoch ist das so ein wichtiger, grundlegender Glaubenssatz, der immer wieder da ist, der mir sagt, Lea, du gibst dein Bestes und das reicht aus. Und du, ne, also so, was mich dann doch immer wieder da so rausholt auch. Also gibt es vielleicht auch wichtige, tiefgreifende Glaubenssätze, die dann in meinem Kopf sind, die mich da dann immer wieder rausholen können, aus denen, die dann manchmal so quer reinschießen, sag ich jetzt mal, ja.
Und was hast du das gemerkt in deinem Leben, dass das diese stärkenden Glaubenssätze auch was mit deinem Leben machen oder das beeinflussen? Vielleicht auch was zurückkommt?
Ja, definitiv. Also ich habe mich einfach immer wieder getraut, vielleicht kann man das an einem Beispiel ausmachen. Ich habe immer wieder einfach mich initiativ beworben an den Stellen, die ich halt irgendwie spannend fand. Egal, ob da eine Stelle ausgeschrieben war oder nicht. Oder eine Absage, das war egal, ja. Mhm. So, sondern ich war da immer schon relativ zielstrebig und auch, ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt da eine Ablehnung bekommen könnte oder nicht. Oder ich bin davon ausgegangen, das wird gut gehen. So, also und so war es dann letztlich auch immer. Mhm. Das ist nämlich das Verrückte so, ne? Also ich habe selten irgendwie dann eine Absage bekommen oder so. Mhm. Also das heißt, ich bin da schon dann so mit so einem Vertrauen in die Welt gegangen, glaube ich, ne? Und erst nach und nach, wenn dann eben andere Stimmen irgendwie von rechts oder links kamen, die haben mich dann mal so zweifeln lassen, ne? Aber so dieses Urvertrauen so in die Welt, das hat mir schon an vielen Stellen da geholfen, ja.
Ja, mir kommt tatsächlich, wenn du mir so erzählst, dieses Bild wie ein Märchen, ne? Da gibt es ja auch diesen, der so einfach in die Welt geht, ne, und voller Vertrauen ist und alle schlagen die Hände beim Kopf zusammen, das kann gar nicht gehen und das klappt alles. Ja, ja. Total schön. Hast du auch ein Beispiel, wie das mit den hinderlichen Glaubenssätzen ist, wo die dir vielleicht ein Bein gestellt haben?
Ja, unbedingt. Also dieses, ich darf meine Wut nicht spüren oder nicht zeigen, oder ich darf meine Grenzen nicht zeigen und eben lauter werden und Konflikte austragen, ist nicht so erwünscht. Ne? Das hat mich oft gehindert in dem, dass ich mich gezeigt habe dann und eher so in dieses mich selbst Betrauernde dann reingegangen bin und dieses, ich sag jetzt mal überspitzt, Selbstverletzende, ne? Also so dieses mit mir, also das dann doch an mir zweifeln, anstatt halt zu spüren, das ist eine Grenze und die kann ich jetzt kommunizieren, beziehungsweise ich darf in einen Konflikt reingehen und das bedeutet nicht, dass die Beziehung darunter leidet. Ja. Ja, also so. Und das ist natürlich in der Partnerschaft spürbar gewesen. Mhm. Und das, da bin ich auch meinem Mann ganz dankbar, dass ich da das auch lernen durfte. Also da habe ich sozusagen von ihm noch positive Sätze mitbekommen.
Oh, wow. Ja, spannend, wie das so in unser Leben wirkt, ne? Diese Dinge, die wir so früh mitbekommen und die auch über so kleine Dinge wie Worte gehen. Ja, okay, also wenn wir das uns einig sind, dass es nicht so hilfreich ist, manche Glaubenssätze und andere total hilfreich sein, unterstützend sein können, worauf sollten wir also achten, wenn wir mit Kindern sprechen, damit wir diese Viren nicht weitergeben, diese Sprachviren?
Ja, also wenn ich mit Fachkräften Fortbildungen mache, dann kommt dann häufig so dieser Einspruch irgendwann so, ah nee, das ist mir jetzt alles viel zu viel Gerede und ja. und es muss auch irgendwann mal Schluss sein, so, ja. Also das heißt, viele meinen, dass quasi achtsame Sprache oder der Wörterzauber, wie ich das nenne, bedeutet, dass wir jetzt nur noch säuselnd irgendwie da jedes Wort abwägen, also ist schon auch so, also dass, wenn man genauer reingeht, kann man schon auch auf einzelne Worte achten. Aber es ist schon auch, es geht schon auch, dass ich eben sehr bestimmt sein kann und sehr vielleicht auch ein bisschen lauter werden kann. Die Frage ist immer nur, übernehme ich die Verantwortung für mich und meine Gefühle in meinen Worten oder übertrage ich sie eben auf mein Gegenüber, also das Kind zum Beispiel. Also es ist eben ein Unterschied, ob ich sage, boah, hier sieht's so schlimm aus und ihr habt nicht und ne, und weil ihr nicht und immer seid ihr so und so.
Schlampig, oder, faul.
Genau, dann kommen noch die Bewertungen rein, schlampig, faul und so weiter. Oder ob ich sage, ich übernehme die Verantwortung dafür, was hier los ist, aber ich kann mich auch ärgern. Es ist einfach mir echt jetzt zu viel und das ist mir jetzt alles zu viel und ich brauche eigentlich Unterstützung. Es nervt mich so. Also das heißt, wenn ich quasi bei mir bleiben kann und mit mir im Kontakt bin und merke, ich bin überfordert, mir ist es zu viel. Und dafür habe ich eben die Verantwortung und die kann ich nicht den Kindern übertragen. Ne? Viel bei Fachkräften ist es auch häufig dieses Thema, ich möchte gerne Respekt haben vor den Kindern. Zum Beispiel, dass sie eben helfen, aufzuräumen, ne? Dass sie eben Dinge helfen und so weiter. Dann geht es um Respekt. Also wenn wir dann so überlegen, welche Bedürfnisse sind dahinter. Und dann kommen wir irgendwann an den Schluss, dass wir halt sagen, naja, wir können nicht unser Bedürfnis nach Wertschätzung und Respekt quasi auf die Kinder übertragen. Also wir können nicht von den Kindern verlangen, dass sie uns Respekt zollen. Natürlich, wenn sie irgendwelche Wörter sagen wie ja, beschimpfende Wörter oder so, kann ich schon mal sagen, dass ich das nicht mag, so, ne, und meine Grenze benennen. Und gleichzeitig eben für mich und meine Gefühle Verantwortung übernehmen und das dann eben auch so sagen. Ja, zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Sache.
Ja, wenn der Erzieher, der 35-jährige Erzieher von dem 3-jährigen Paul doof benannt wird und dann ganz sauer ist, dass das Kind ihn nicht respektiert, ne, dann kann man sich schon fragen, was ist denn in dir los, dass du das da so ernst nimmst, ne, von einem 3-Jährigen, der vielleicht auch gerade im Wutanfall ist und nicht mehr klar denken kann.
Genau, also es ist schon auch wichtig, da wirklich im Kontakt mit sich zu sein und zu spüren, um was geht's denn bei mir? Also das ist eben eine Voraussetzung, um diese achtsame Sprache nutzen zu können. Ich muss mit mir im Kontakt sein. Anders geht's gar nicht, weil sonst mache ich andere dafür verantwortlich für Dinge. Und das spiegelt sich eben in meinen Worten wieder, ne? Also ich kann nur achtsam sprechen, wenn ich spüre, welche Gefühle sind denn aktiv? Also welche Gefühle spüre ich bei mir oder beim Gegenüber? Welche Bedürfnisse spüre ich bei mir und beim Gegenüber? Und welche Grenzen sind auch da, ne, bei mir selbst und beim Gegenüber? Das kommt eben auch so ein bisschen aus der bedürfnisorientierten Pädagogik. Immer wieder zu gucken, was ist bei mir aktiv, was ist bei dir aktiv und das dann auch so zu benennen, ne?
Ja. Also es braucht erstmal die Fähigkeit, bei mir hinzuschauen und überhaupt ein Verständnis zu haben dafür, dass ich für meine Gefühle verantwortlich ist und nicht das Kind und auch nicht der Gegenüber, sondern erstmal ich. Und ohne dann die Fähigkeit aufzugeben, meine Grenze zu wahren. Ne? So.
Ja, ganz wichtig, super. Genau. Und dann gibt es eben so Worte, die bei mir eben in die Sprachgewalt fallen, die eben zum Beispiel Gefühle absprechen. Ne? Also eben sowas wie, ach, ist doch nicht so schlimm, das ist so ein Klassiker, wo dann viele Fachkräfte so aufhorchen, so, huch, das sage ich doch immer, so, ne, also, so tröst ist doch nicht so schlimm. Ja, genau, und viele meinen das ja auch gut, ne, also sie wollen ja trösten damit, also sie wollen ja ihr Bestes geben und eigentlich für die Kinder da sein, so, ne, aber das ist halt das, worauf ich aufmerksam machen möchte. Zu gucken, was sendet das denn für eine Botschaft? Ne? Also die Botschaft wäre ja dann, ja, ich sag dir, ob es jetzt schlimm ist oder nicht. Also nicht das, was du empfindest, ist wichtig, sondern das, was ich jetzt sage, ist wichtig. Und das ist ja schon die Botschaft, du weißt nicht, wie es dir geht. Und ich weiß das und ich finde es jetzt nicht so schlimm, auch wenn du vielleicht es schlimm findest. So, ne? Also das heißt, es gibt ganz viele Botschaften, die darüber gesendet werden. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, wie oft hören Kinder das. Ne? Also hören die das jetzt regelmäßig? Hören die das zu Hause und in der Einrichtung? Oder zu Hause vielleicht nicht, aber in der Einrichtung? Dann werden sie das vielleicht nicht so sehr verinnerlichen als Glaubenssätze, dass eben ihre Gefühle nicht wichtig sind oder nicht geachtet werden. Aber umso häufiger und mit verschiedenen anderen Sätzen zusammen, dann verinnerlichen die das als zum Beispiel weinen ist nicht okay oder traurig sein, ne, ist dann nicht okay. Und das wäre dann zum Beispiel die Gefühlsebene, wo ich dann schon schauen kann, sage ich, ist nicht so schlimm oder sage ich, oh, hast du dir wehgetan? Ne? Bist du traurig? Ne?
Du hast gesagt, es gibt verschiedene, oder im Buch steht es auch drin, verschiedene Kategorien, wie wir quasi Sprachgewalt anwenden können. Vielleicht kannst du mal die so wenigstens übersichtshalber aufführen, was es dafür gibt.
Also sagst, einmal die Gefühle.
Richtig, genau. Das ganze Buch ist sehr, sehr, sehr praxisnah, ist auch sehr sehr schnell zu lesen, wirklich ein, finde ich sehr wertvoll, dass es einfach sowohl schnell zu lesen ist, als auch praxisnah, weil einfach für so dicke Schinken haben viele Eltern überhaupt keine Zeit. Es richtet sich in erster Linie an, an Erzieherinnen, Fachpersonal, aber ich finde, es ist total wertvoll auch für Eltern. Das schon mal jetzt an der Stelle.
Genau.
Genau, also die Kategorie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das, ja, es ist eigentlich im Grunde ja alle Menschen, die miteinander reden. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Verallgemeinerungen nutze und zu meinem Partner sage, immer machst du das so und so.
Richtig.
Und nie bringst du den Müll raus. So, dann das ist genauso mit Kindern als auch mit Erwachsenen. Ne? Also das, weil es einfach nicht stimmt so. Es stimmt meistens einfach nicht. Und es hilft auch einfach nicht. Ne? Also da, das wäre jetzt eine Sache, Verallgemeinerungen oder
die sollte man nur bei physikalischen Gesetzen anwenden, wie immer fällt der Stein nach unten auf der Erde.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, Vergleiche zum Beispiel. Ne? Wobei ich das, glaube ich, im Buch gar nicht drin habe, weiß ich gar nicht genau. Vergleiche auf jeden Fall. Also das passiert ganz häufig in der Kindergartenpraxis, weil wenn halt nicht alle Kinder funktionieren in der Gruppe, dann bin ich schnell überfordert als Fachkraft. Das ist auch verständlich. Und ich versuche eben, die Kinder zu motivieren durch Vergleiche zum Beispiel. Ne? Sich eben jetzt schneller anzuziehen, weil die Luisa ist eben auch schon angezogen, ne? So, und dabei übersehe ich halt, um was es bei dem Kind wirklich geht. So, ne? Also meistens haben die Kinder eben einen guten Grund, warum sie sich nicht anziehen wollen, und da eben in eine verstehende Sprache zu kommen, in eine einfühlende Sprache, um herauszufinden, um was geht's denn jetzt. Ne? Also da nutzen wir immer das Ja-Mantra, so heißt das bei uns.
Was ist das Ja-Mantra?
Das ist eine Methode, die ich auch immer in den Fortbildungen zur Bedürfnisorientierung einbringe. Und zwar hat das damit zu tun, dass das Gehirn im Ja-Modus entspannt ist und im Nein-Modus sozusagen, in dem nicht verstehenden, wie gehört das jetzt alles zusammen, warum will ich jetzt nicht raus und so weiter, kann es das nicht verstehen und ist relativ angespannt, also reaktiv meistens eher. Und das Ja-Gehirn kann sich halt gut entspannen, und dann ist das eben so, wenn dann zum Beispiel der Wille der Fachkraft auf den Wille des Kindes trifft, dann zum Beispiel alle gehen raus und eben ein Kind zieht sich nicht an, dann kann ich in die verstehende Sprache kommen, indem ich eben dieses Ja-Mantra anwende. Und das sind im Grunde, in manchen anderen Disziplinen nennt man das eben das Spiegeln oder, also es kommt in verschiedenen Theorien eben immer wieder vor, also Sätze zu formulieren, bei dem das Kind mit Ja antworten kann.
Ah, okay.
Und dabei geht es darum, Motive, also die Idee des Kindes zu formulieren, die Gefühle zu formulieren und die Bedürfnisse zu formulieren. Also das heißt, zum Beispiel, du willst unbedingt drin bleiben, oder? So, dann könnte das Kind mit Ja antworten. Ich glaube, du bist traurig, oder? Bist du traurig noch? Also das wäre jetzt so das klassische Gefühle spiegeln, ne? Ja, so, dann kann das Kind mit Ja antworten wieder. Weil, ich glaube, ja, du hast da drin gerade dein Bauwerk gebaut, ne? Ich habe das gesehen da, und du bist jetzt so traurig, dass wir rausgehen, weil du willst das eigentlich weiterbauen, oder? Ja, dann kann das Kind wieder mit Ja antworten, und dann entsteht so ein Verstehen, also so ein Verstehen wollen, ne? Also die Haltung des Verstehen wollens, und das Kind fühlt sich eben gesehen, gehört, wertgeschätzt, und dabei sind einfach viele Bedürfnisse dann, psychische Bedürfnisse dann schon erfüllt, und meistens ist das wie so ein Zauber, finde ich, also man merkt förmlich diese Entspannung dann, und das Kind ist dann meistens auch zugewandter und auch kooperativer dann. Ne? Das wäre jetzt diese Methode, und da ist dann auch, also das klappt nicht bei allen Kindern, und es gibt auch Momente, da funktioniert die Sprache einfach nicht. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Also es gibt Momente, da sind Kinder einfach dann so in der Emotion, dass ich da so viel reden kann, wie ich möchte. Da erreiche ich das Kind einfach nicht. Und da ist es dann auch wichtig, da ist einfach auch die die Körpersprache auch wichtig, ne? So dieses Dasein und mit den Augen zu sagen, ich bin da und du, das ist jetzt okay, ne, dass du sauer bist und oder dass du traurig bist. Aber manchmal kann eben so ein Ja-Mantra-Satz dazu führen, dass die Kinder dann wieder zurückfinden, ne? Also dass sie dann eben durch das Gesehen fühlen, ja, wieder zurückfinden und sagen, ja, genau, darum ging's. Und dann hören sie meistens auf zu weinen. Und ich finde, das ist manchmal wie so ein Zauber, deswegen auch Wörterzauber. Genau. Ja, ja, und dann andere Kategorien, ich kann ja mal so ein paar nennen. Also die drohende Sprache habe ich auch mit drin. Also diese klassischen Wenn-Dann-Sätze, ne? Wenn du nicht dann oder wenn du nicht sonst passiert das und das, ne?
Wieso ist Drohen so schlecht? Was ist daran? Weil für viele Eltern ist das ja, das ist das Einzige, was funktioniert, denken sie. Ich ja, kriege auch dann auch mit, dass sie sagen, selbst das funktioniert nicht, ne? Aber genau.
Ja, also das Problem ist, dass das eine Angst erzeugt. Also, dass ich, ja, eigentlich ist es Erziehung durch Angst. Also, das heißt, das Kind tut etwas dann, um etwas zu vermeiden. Also, tut etwas eben einfach nur, damit es eben nicht diese Strafe bekommt, weil das, also es ist schon auch im Bereich der Strafen anzusiedeln. Ja, kooperiert dann halt vermeintlich, aber eigentlich funktioniert es einfach nur, weil es halt Angst hat davor, was passiert, weil man droht ja meistens was an, was dem Kind etwas entzieht oder etwas, also was Liebgewonnenes entzieht oder was Doofes ankündigt. Und das Problem ist, dass das Kind dann funktioniert, aber ich habe dabei nicht gesehen, um was es dem Kind geht. Also warum es jetzt nicht kooperiert. Ne? Und wir können immer davon ausgehen, dass Kinder Kooperationswesen sind grundsätzlich. Wenn sie nicht kooperieren, dann gibt es eben einen wichtigen Grund. So, ne? Und ich finde auch manchmal ist es auch so, dass eben einfach jetzt, ja, die also viele Eltern sprechen ja immer wieder vom morgens losgehen, das ist immer so dieser Klassiker, ne? So, und manchmal ist es dann auch so, dass kein Reden mehr hilft, so, ne? Und das ist einfach jetzt, also dann steht mein Wille gegenüber dem Willen des Kindes und ich finde es dann auch zum Beispiel legitim zu sagen, ja, dann an manchen Stellen greift dann auch die schützende Gewalt, dass ich sage, so, das ist jetzt so und ich trage dich jetzt ins Auto, aber ich kann währenddessen zum Beispiel oder dann, wenn das Kind dann im Auto sitzt und wütend ist und sauer ist, dann eben wieder gucken, wende ich jetzt Sprachgewalt an oder wende ich jetzt Wörterzauber an? Also sage ich jetzt dem Kind, ja, du bist jetzt dafür verantwortlich und wegen dir sind wir jetzt hier zu spät und so. Oder sage ich wieder, ja, also formuliere die Gefühle und sage, ich bin jetzt über deine Grenzen gegangen und ich will das eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich, dass du selbst bestimmen kannst und da selber entscheiden kannst. Heute ist mir das wichtig und ich weiß, ich bin über deine Grenzen gegangen und ich möchte die eigentlich auch einhalten. Heute geht's nicht. Und damit sende ich eben auch wieder ganz viele wertvolle Botschaften eigentlich, ja. Ich sende die Botschaft, in manchen Momenten entscheide ich, weil es wichtig ist. Ich sende die Botschaft, du hast deine Grenzen und ich sehe die, auch wenn ich über sie übergangen habe. Also das heißt, sie sind wichtig, deine Grenzen. Ich sehe sie, bin sie zwar übergangen, aber ich sehe die und die sind wichtig. So, ne? Und deine Gefühle sind auch okay. Du darfst jetzt sauer auf mich sein. Ich kann das gut verstehen. Ich bin über deine Grenzen gegangen. Ne? Solche Sätze. Und dann ist das auch, finde ich, legitim, weil ich eben positive Botschaften sende.
Aus dem Verständnis heraus dann. Das macht den Unterschied dann.
Genau, anstatt eben zu sagen, mach nicht so ein Theater. Genau. Weil wenn ich sage, wenn du machst dir so ein Theater, na, dann gebe ich dem Kind wieder die Verantwortung dafür und sage, dein Ärger darüber ist nicht okay. Ne? Genau, also das wäre jetzt auch ein Bereich. Ne? Gefühle absprechen, Gefühle annehmen. Adultistische Sprache ist ein Bereich. Sowas wie sei doch nicht so kindisch, also Sätze, die quasi Kindheit im Allgemeinen abwerten,
Ja,
also
okay.
auch sowas, wir sind hier nicht im Kindergarten, ist dann sowas, was Kindheit im Allgemeinen abwertet. Oder manchmal wird in der Kita auch gesagt, wenn du dich jetzt weiter so verhältst, dann gehst du in die Krippe. Ja, das heißt, das ist eine Drohung und das ist aber auch noch adultistisch, weil ich auch noch die Krippe und die Kleinen so abwerte, ne? Also also dann kommst du zu den Krippenkindern, zu den Kleinen so, ne? Und solche verschiedenen Botschaften. Dann gendersensible Sprache, also oder genderstigmatisierende Sprache ist auch ein Bereich. Ja, und so weiter. Also es sind noch ein paar. Ja.
Okay, wie fange ich denn an? Also wenn ich jetzt höre und denke, oh, an der einen oder anderen Stelle bin ich wahrscheinlich doch gar nicht so achtsam, wie ich immer denke. Und oder sagen wir so, meine Sprache spiegelt eigentlich nicht die Liebe zu meinem Kind wider, die ich da so fühle, die ich denke, die ich auch zeige. Wo fange ich denn da am besten an?
Also, ich sage immer, das ist eigentlich, es ist so ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen für manche, weil die eben viele Worte, also es gibt halt so eine übliche Sprache, die wir benutzen, zum Beispiel, dass wir eben Wenn-Dann-Sätze benutzen und so weiter. Und da erstmal zu sagen, ja, das ist wie eine Fremdsprache lernen. Das geht nicht so von jetzt auf gleich. Also ich sollte mir und darf mir da wirklich Zeit geben, weil ich brauche Vokabeln, ich brauche Grammatik, so, ne? Also das heißt, es braucht einfach Übung. Und da geht es einfach nur, wenn ich nach und nach mir bestimmte Sätze anschaue. Und ja, da kann ich eben zum Beispiel einfach mal kleine Wörtchen weglassen, zum Beispiel. Ja, also ich kann mal anfangen und überlegen, wann sage ich denn Mann? Sage ich zum Beispiel den Satz, Mann macht das nicht oder Mann möchte das und das oder so. Also wann sage ich Mann? Weil das fällt jetzt in den Bereich Verantwortung abgeben, weil ich eben nicht die Verantwortung dafür übernehme, was ich will, ja. Also wann sage ich Mann? Und dann kann ich das schon mal umwandeln in ich möchte oder ich will das, weil, ne? Zum Beispiel, man macht, also man
Ist nicht mit
wirft
den
kein,
Fingern, genau.
man isst nicht mit den Fingern und dann kann ich überlegen, ich will nicht, dass du mit den Fingern isst, weil, oder ich komme zu dem Schluss und reflektiere mich, dass das ein Glaubenssatz ist, der in meinem Kopf ist und ich sagen kann, okay, ich habe das jetzt reflektiert und du darfst mit den Fingern essen. Ne? Also kann ja beides sein. Also das heißt, der Wörterzauber stößt immer wieder an, eben sich selber zu reflektieren und immer wieder zu überlegen, was sage ich denn eigentlich und warum? Und vielleicht wollte ich das auch gar nicht so sagen, da dann hinzuhören. Ja, oder zum Beispiel eine Kategorie ist auch negative Sprache. Wir sagen Kindern ganz, ganz viel, was sie nicht tun sollen. Das heißt, wir sagen nicht da hochklettern, nicht den Stein werfen und nicht
Eine
hauen
Schwester
und
schlagen,
nicht,
genau.
ja, nicht, mach das nicht, nein. So. Und da zum Beispiel darauf zu achten, dass ich das umdrehe und eben überlege, was kann denn das Kind stattdessen tun? Also, das ist auch nicht so ganz einfach, aber an manchen Stellen, ich erkläre gleich noch warum, aber eben den Kindern zu sagen, was ich genau von ihnen möchte. Und das fällt vielen schwer, weil Kinder, es ist manchmal sehr unfair, weil wir Kindern sagen, was sie nicht machen sollen, wir ihnen aber nicht genau sagen, was wir von ihnen erwarten. Ja, und dann können sie auch nicht kooperieren. Also dann können sie nicht, ne? Und also dann, das wissen ja mittlerweile viele, dass eben das Wort nicht auch vom
Nicht
Gehirn nicht
gehört wird.
verarbeitet werden kann, ne? Also das heißt, wenn ich sage, nicht da hochklettern, dann hört das Kind da hochklettern. So. Also das heißt, immer wieder zu gucken, dass wenn ich das Wörtchen nicht oder kein benutze, was immer wieder rausrutscht, das ist auch bei mir so. Also das möchte ich auch ganz klar sagen, dass dass man wirklich achtsam und freundlich mit sich selber umgeht, weil mir passiert das auch, ja. Also das geht jetzt nicht darum, dass ich nie mehr nicht, nie, kein und so weiter sage. Mhm. Nur an manchen Stellen ist es für Kinder nicht hilfreich,
ja,
wenn ich sage, irgendwie nicht hauen oder so, weil da gehen wir ja in der Bedürfnisorientierung immer davon aus, dass eben jedes Verhalten einfach einen Grund hat und jedes Verhalten jetzt die bestmögliche Strategie ist, die ein Kind zeigen kann, um sich eben ein Bedürfnis zu erfüllen und von Gefühlen motiviert ist und von eben unerfüllten Bedürfnissen. Mhm. Und wenn ein Kind eben haut, dann möchte es eben etwas erreichen, was aber sehr impulsiv ist. Also das heißt, es kann das nicht steuern. Mhm. Und es ist gerade die bestmögliche Strategie. Das heißt, ich kann zwar sagen, nicht hauen, dann unterbinde ich vielleicht erstmal das Hauen. Aber gleichzeitig sagen dann die meisten nicht, ja, was das Kind anstattdessen tun kann. Und da wird es jetzt ein bisschen knifflig, weil da muss ich ja dann verstehen, welches Gefühl ist aktiv und welches Bedürfnis könnte dahinter stecken. Und da braucht es natürlich eine sehr große Achtsamkeit, so um was geht's jetzt, ne? Und da dann eben, also ich bin ein Freund davon, sehr schnell dann zu sagen, also erstmal ein klares Signal, stopp. Also so auf die Art, stopp, diese Strategie ist jetzt nicht so passend, ne? So als Botschaft. Und dann relativ schnell konstruktiv zu werden. Mhm. Also zu sagen, stopp, was haben wir jetzt gesagt? Hauen, ich will nicht, dass wir hauen, ich will, dass alle sicher sind. Guck mal, du wolltest, was kann jetzt passiert sein? Zum Beispiel, du ärgerst dich. Genau, du ärgerst dich, ne? Du fandst das doof, dass vorhin die Lina dir die Schippe weggenommen hat. Mhm. Guck mal, vielleicht gehen wir mal zu Lina hin. Und dann können wir das besprechen zum Beispiel, ne? Oder dann kannst du deine Worte benutzen, ne? Mhm. Oder wenn Kinder Kontakt aufnehmen wollen und irgendwie hauen, dann kann ich sagen, stopp, kommen wir fragen.
Ja.
Ja, also dann gleich sozusagen die konstruktive Strategie zu benennen.
Ah, okay, du gehst ja sehr schnell rein dann, ne?
Manchmal auch noch die Gefühle zu benennen. Ja. Also manchmal, ich kann ja auch noch sagen, stopp, nicht hauen. Du ärgerst dich. Ich weiß, du möchtest gerne da mitspielen, ne? Mhm. Also kann ich schon auch noch sagen.
Das wäre das Ja-Mantra oder das Spiegeln dann nochmal.
Genau, das Ja-Mantra mit anzuwenden. Aber manchmal in einer Akutsituation kann es auch sein, einfach nur die konstruktive Strategie zu
benutzen. Ah, okay, direkt umlenken quasi so.
Genau, und das versuche ich, also das würde ich immer je nach Situation differenzieren. Ich kann dann auch sagen, stopp, kommen wir fragen, aber dann auch noch im Nachhinein zu sagen, du warst echt sauer, ne? Also um nochmal so die Gefühle zu spiegeln, du willst da mitspielen, ne? Und dann kommen wir fragen, ne? Könnte man auch machen. Das kommt so ein bisschen auf die Situation an, wie akut das gerade ist. Aber durchaus schon die Gefühlsebene zu benennen, die Bedürfnisebene zu benennen. Ja. Ich kann auch noch meine Bedürfnisse benennen. Mhm. Also ich möchte, dass wir alle sicher sind hier. Also ich möchte, dass wir alle achtsam miteinander umgehen. Das ist mir wichtig. Deswegen stopp. Das ist jetzt die falsche Strategie. Das ist die konstruktive Strategie. Du kannst fragen zum Beispiel. Ne? Also da wirklich in so eine, anstatt so einem negativen Sprache, was alles nicht getan werden soll,
so Spirale, versuchen,
in eine konstruktive Sprache zu kommen, die nach vorne gerichtet ist. Ne? Mhm. Ja, und sonst, was gibt's denn noch?
Was ist das letzte Wort, was dich vielleicht verletzt hat?
Oh. Oh. das ist jetzt sehr privat. ich hatte einen Streit mit einer Freundin und da hatte sie zu mir, da ging es um meine Tochter, die eher sensibel ist, also sehr sensibel. Und da hatte sie mit mir ein Streitgespräch und hat zu mir gesagt, hast du keine Angst, dass deine Tochter eine Angststörung bekommt?
Okay. Ja.
Und das war für mich sehr stigmatisierend, sehr wertend und hat mich ja, also in so eine Ecke gedrängt. Mhm. Ich finde, ich habe es dann gut gemacht. Ich habe dann, also ich war an dem Tag sehr gut drauf, das hat mir in die Karten gespielt. Manchmal ist man ja auch so, so überhaupt nicht gut drauf und dann ist das noch der Tropfen auf dem heißen Stein. So. Aber an dem Tag ging es mir gut. Also da habe ich dann gesagt, nö, ich habe keine Angst, dass sie eine Angststörung bekommt. So, ne? Aber das ist halt so dieses Kategorien-Denken, ne? Also so diese Kategorien aufzumachen, was uns auch so häufig passiert mit Kindern, so dieses du Angsthase, ne? Du Trödel, Liese und du oder du Zicke, höre ich immer noch oft so, ne? Und also was dann so Etiketten irgendwie aufdrückt über die Sprache und das finde ich schon schwierig, weil man sich dann so in so eine Ecke gedrängt fühlt.
Was hast du vielleicht selbst entdeckt bei dir? Also hast du gesagt, du bist jetzt auch nicht frei von allen Nein und Nichts. Was hast du entdeckt, als du dein Buch recherchiert hast? Vielleicht hast du bei dir selbst was entdeckt, wo du sagst, oh, das war mir noch nicht so klar.
Ich glaube so das Spannendste für mich war auch noch mal so dieses Gender-Thema.
Ah, okay.
Mhm. Weil ich da noch nicht so viel drin war. Also da gibt es ja auch so Studien eben, die zeigen, wie, also was das eben doch ausmacht, ob wir sagen, keine Ahnung, Pilot und Pilotin, ne? Also da gibt es ja so eine Studie, die vielleicht manche kennen, dass wenn man eben sagt, zu einer Gruppe von Kindern, Pilot und Pilotin oder Ingenieur und Ingenieurin, dann haben sich die Kinder, also die Mädchen, mehr zugetraut, diesen Beruf vielleicht mal wählen zu wollen. Und wenn nur die männliche Person genannt wurde, dann eben haben sie sich das weniger zugetraut. Ne? Und das, also wirklich, wie klein so eine Wortveränderung sein kann und welche große Wirkung das doch zeigen kann. Also das war auf jeden Fall das eine. Gab es noch was? Also was mich auch noch mal so, also das war mir auch schon klar, aber ich bin noch mal bewusster geworden in dem Punkt, wie selten wir uns eigentlich bei Kindern bedanken.
Oh, wow.
Also wir gehen irgendwie immer wieder davon aus, dass Kinder halt, ja, von uns abhängig sind und wir und sie halt machen, was wir wollen, so, richtig, ne? Und einfach so halt, so, weil es ist halt so, es sind unsere Kinder und die machen das halt, so, ne? Und da so mehr in diese Bewusstheit zu kommen, ach so, und wir sehen auch eher immer, wenn es nicht klappt.
Ja.
So, ne? Und dann schimpfen wir wieder darüber und wieder haben sie nicht gehört oder so. Anstatt an Stellen, an denen sie etwas tun, was uns gut tut oder was uns hilft, an den Stellen sich zu bedanken und zu sagen, danke, dass du jetzt gerade den Teller hier rüber geräumt hast, weil das erleichtert mir meine Arbeit. Und ich habe dann später vielleicht früher die Möglichkeit, Ruhe zu finden, zum Beispiel. Ne? Also das heißt, auch so transparent zu machen, was Kinder dazu beitragen, damit wir auch Bedürfnisse erfüllt bekommen. Ne?
Ja.
Und da eben nicht zu sagen, ja, das hast du jetzt toll gemacht, ne? Also da das super gemacht, dass du jetzt den Teller da hingetragen hast, weil dann bin ich wieder in der Bewertung.
Ja, es kam auch gerade so, dass das Danke quasi jenseits von Lob und Tadel dann ist. Ne?
Richtig, genau. Also ich zeige mich authentisch, das ist ja auch immer das mit im Wörterzauber. Ich zeige mich mit dem, was bei mir passiert innerlich. Und ich bedanke mich eben dafür, dass du dazu beiträgst, dass bei mir Bedürfnisse erfüllt werden. Und darüber freue ich mich so. Ne? Und wenn ich eben in der Bewertung bin, also in diesem toll gemacht und super gemacht, dann stelle ich mich ja wieder über das Kind und sage, was es tun muss, damit es toll und richtig und gut ist. So, ne? Und dann ist es wieder so eine Verhaltensbewertungssache. Und das ist übrigens auch immer so eine Studie, die ich so gern erzähle, weil ich die so beeindruckend finde. Und zwar die Motivationsforscherin Carol Dweck, die kennen vielleicht manche, das ist so eine aus den USA, eine Psychologin. Und die hat mal so ein Experiment gemacht. Da haben Kinder Puzzle gepuzzelt, relativ schweres Puzzle. Und dann haben danach die Forschungsleiter gesagt, toll gemacht, du bist wirklich klug.
Ja.
So, ne? Und dann würden ja viele sagen, ja, das ist ein Lob, das ist super, ne? Und dann war aber das Verrückte, dass die Kinder danach ein leichteres Puzzle genommen haben.
Ach, krass.
Und jetzt kann man sich überlegen, ja, warum denn? Weil die, also so ist die Erklärung, weil die halt nicht wieder diese Bewertung, diesen Status von jemand sagt, dass ich gut bin, verlieren wollten. Also das heißt, die wollten wieder so sein, dass der andere mich gut findet. Und das macht natürlich total abhängig auch, ne? Also ich mache mich davon abhängig, ob ich was gut kann oder nicht. Und ich will das dann auch nicht wieder verlieren. Also nehme ich ein leichteres Puzzle.
Was sage ich dann stattdessen?
Genau, und wenn jetzt die Versuchspersonen nach diesem schweren Puzzle gesagt haben, also sich auf nicht auf das Produkt konzentriert haben, sondern auf den Prozess, also so dieses, du hast da jetzt echt lange dran gesessen und zwischendurch warst du echt frustriert, ne? Und dann wolltest du nicht so richtig weitermachen, aber du hast weitergemacht und du hast es am Schluss geschafft. Schau mal, boah, oder kannst du echt stolz auf dich sein oder sowas, ne? Also das heißt, quasi diesen Prozess und diese Anstrengung honoriert haben, dann haben die Kinder ein schweres Puzzle wieder genommen.
Okay.
Beziehungsweise ein noch schwereres. Also das heißt, wenn ich den Prozess honoriere und die Anstrengung, dann sind die Kinder dann leistungsbereiter, als wenn ich sage, toll gemacht am Schluss, das Produkt, ja. Also und viele denken ja, die Kinder brauchen das, um lernen zu können. Ne? Und das ist aber da anschaulich beschrieben, dass es sogar die Leistung minimiert. Also,
ah, Wahnsinn.
Ja.
Ja. Wo wir beim Honorieren und Danke sagen sind, möchte ich dir Danke sagen. Also nicht nur dafür, dass du hier im Podcast warst und wir dieses wunderbare Gespräch hatten, sondern ich möchte dir auch Danke sagen für deine Arbeit und dich honorieren an der Stelle. Ne? Also wohl für das Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Es ist auf jeden Fall auch für Eltern geeignet. Ich finde, das ist ein ganz großartiges Buch, weil es so leicht, so klein ist und so praxisnah mit so vielen Beispielen. Da steht auf der einen Seite, wie es nicht geht und dann auf der anderen Seite, wie es besser geht. Aber auch danke für deine ganze Arbeit, die du machst, gerade in den Kindertagesstätten. Das ist so, so wertvoll, weil wir die Kinder mittlerweile so früh in die Kitas legen, setzen, abgeben. Und ich weiß, dass es dort auch eine sehr anstrengende Arbeit ist, weil es einfach die Betreuungsschlüssel so, so krass sind. Und deswegen ist es so wertvoll, dass diese Menschen dort unterstützt werden, die dort arbeiten, damit die für die Kinder anders da sein können. Dir ein großes, großes Dankeschön, Lea. Wie kann man sich mit dir vernetzen oder wo bist du am meisten Social Media gerade unterwegs?
Ja, also ich bin bei Instagram, der Kita-Podcast. Und dann bin ich bei Facebook, haben wir mittlerweile eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe. Das sind, glaube ich, mittlerweile 6.000 Mitglieder.
Wow.
Ja, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und ja, bei Facebook habe ich dann auch noch eine Seite von der Kita-Podcast. Ja, und ansonsten habe ich einen Blog, also eine Webseite, www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Und
Links,
ja, und jetzt
packen wir alle in Shownotes.
Genau, und da kann dann auch noch die BO-Akademie dazu, bo-akademie.de, das ist eben die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik für die pädagogischen Fachkräfte. Und da findet man dann immer die aktuellen Kurse, für die man sich anmelden kann.
Super.
Genau.
Ja, und, ja.
Und da, wenn ich das noch so einschieben darf, da gibt es nämlich eben bald noch einen Kurs, den ihr buchen könnt.
Super.
Nämlich am 28.05. Da steht das nächste Webinar an. Das ist das Webinar bedürfnisorientierte Pädagogik in der Gruppe, weil das eben immer die große, große Frage ist, ja, wie soll ich denn jetzt bedürfnisorientiert in der Gruppe arbeiten, eben unter den Personalbedingungen, das geht doch gar nicht. Und da klären wir diese Fragen. Ja, und da könnt ihr euch auf jeden Fall anmelden, genau, den Link kann man in die Shownotes setzen und findet man dann auf der Webseite von der bedürfnisorientierten, also von der BU-Akademie.
Super. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen an dich, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest? Später.
Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt hatte. Also so dieses für mich einstehen, so dieses mich durchsetzen auch, also dieses aggressivere, sag ich jetzt mal, also so dieses aggressivere nutzen zu können, um sich auch eben abzugrenzen und auch Konflikte einzugehen und sie nicht immer zu vermeiden.
Oh wow, ja. Das ist großes.
Ja.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar für eine sehr behütete Kindheit, für eine Kindheit, die wirklich schön war und wo ich mich sehr aufgehoben gefühlt habe und sehr geliebt gefühlt habe. Also, und wir durften immer sehr viel. Also wenn ganz viele so berichten, was immer in ihrer Kindheit alles so war mit Strafen und Androhungen und was sie alles nicht durften und so, bei uns durfte man sehr viel. Also ich erinnere mich immer an unser Wohnzimmer, das immer zugebaut war mit Achterbahnen oder Geisterbahnen, die wir dann im ganzen Wohnzimmer gebaut haben, mit allen Möbelteilen im Wohnzimmer, also mit dem Sofa und dem Tisch und das durften wir. Und ich weiß, dass viele das in ihrer Kindheit nicht durften. Und da bin ich sehr dankbar, wirklich. Ja.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, quasi so, das sind die drei wesentlichen Punkte, auf die wir aus meiner Sicht achten sollten, was wäre das?
Also eine Sache ist mir immer ganz wichtig, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Wörterzauber. Wir haben jetzt immer nur davon gesprochen, wie eigentlich wir mit Kindern sprechen. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, welchen inneren Dialog führen wir.
Okay.
Da spielen natürlich die Glaubenssätze mit rein, aber auch so in diesen Momenten, in denen es uns nicht so gut geht, in denen wir uns nicht so gut fühlen, mal zu hören, was für innere Stimmen sind denn da? Wie spreche ich eigentlich mit mir selber? Ist es ein starker Kritiker? Ist das eine Stimme, die mich eigentlich eher belastet und runterzieht? Und das dann zu verändern in sanfte Stimmen, die mich bestärken sozusagen. Das heißt, ich kann auch den inneren Dialog in meinem Kopf verändern. Und das war bei mir irgendwie so ein Turning Point. Also wirklich, als ich dann so festgestellt habe, oh, wenn ich nach den Seminaren denke, oh Gott, ich war so schlecht und es war, also ne, wenn dann so Stimmen aufkommen in meinem Kopf und ich kann nichts oder so, dass ich dann das versucht habe, in meinem Kopf umzudrehen, wie so eine Freundin in meinem Kopf, die mir dann sagt, Lea, du kannst was, du hast dein Bestes gegeben und das Beste, was du gegeben hast, das reicht aus. Und also solche Stimmen in meinen Kopf zu senden, hat mich sehr, das hilft mir, um wieder bei mir selber anzukommen. Und das kann ich auf jeden Fall mitgeben. Also die innere Stimme zu beobachten und in sanften Dialog überzugehen. Das Zweite. Jedes Kind ist unterschiedlich. Es funktioniert nicht, das eine Kind mit dem anderen zu vergleichen. Ich stelle das eben immer wieder fest, jetzt auch bei meinen beiden Kindern, die sind so unterschiedlich und wir sind die gleichen Eltern und das manchmal echt verrückt, ja. Also, Und wenn man eben sein erstes Kind bekommt und denkt, oh Gott, ist das ein anstrengendes Kind und was mache ich alles falsch, so wirklich möchte ich da besänftigen und sagen, jedes Kind hat seine Qualität und seine Persönlichkeit und das ist nicht, weil wir als Eltern was falsch machen.
Ja.
So. Und das Dritte, fällt mir jetzt noch was ein? Ja, ich glaube einfach, hört auf euch, auf eure eigenen Gefühle, auf eure eigenen Bedürfnisse. Achtet auf euch und seid nicht zu streng mit euch.
Oh, super. Den inneren Dialog achtsam begleiten, den eigenen Kinder als das sehen, was sie sind, also die Unterschiedlichkeit auch wahrnehmen und auf mich selbst hören. Also Bedürfnisse, Gefühle und da sehr liebevoll mit mir sein. Vielen Dank, Lea.
Gerne, danke.
Und wenn du jetzt deine Sprache achtsamer, bewusster gestalten willst, um dein Kind zu stärken, dann leg ich dir Leas Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt ans Herz. Sollte dir diese Folge gefallen haben, so tust du mir einen großen Gefallen, indem du sie teilst, indem du irgendjemand davon erzählst vom Podcast und sagst, hey, hier ist eine spannende Episode mit Lea und Chris. Und ich möchte dich gerne daran erinnern, dass du bereits auf dem Weg bist. Du bist schon achtsam, du bist schon bewusst, weil es fängt damit an, dass man sich einen Blog durchliest, ein Buch kauft, einen Podcast hört und beginnt, über sich und sein Elternsein nachzudenken. Das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Bis bald.